Herzlich willkommen zu meinem persönlichen Podcast, wo sich alles um das Thema Hochsensibilität dreht. Ich bin Christine Kluck und ich wünsche dir jetzt viel Freude beim Anhören. Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil meiner kleinen Serie in meinem Podcast, wo es um das Thema hochsensible Kinder geht. Und in der letzten Folge hatte ich ja bereits eine kleine Einführung darüber gegeben, worüber ich sprechen werde, wie sich Hochsensibilität insbesondere bei Kindern bemerkbar machen könnte. Und heute ist mein Thema Herausforderungen, die gerade hochsensible Kinder in unserer Welt haben. Und heute früh habe ich mir so überlegt, meine Kindheit war eigentlich noch relativ ruhig. Es gab noch keine Handys, es gab noch kein Internet, beziehungsweise kam das dann erst so langsam auf. Es gab keine Laubbläser, es gab keine piepsenden Autos. Und diese ganzen Veränderungen, dieser ganze Fortschritt, diese ganzen Erneuerungen bringen eben nicht nur positive Dinge mit sich, sondern haben auch Auswirkungen auf uns Menschen. Und gerade Kinder sind ja sowieso noch relativ schutzlos allen möglichen Eindrücken und Reizen ausgeliefert. Und wenn wir uns jetzt überlegen, dass bei etwa jedem fünften Kind die Sensitivität einfach viel stärker ausgeprägt ist, das heißt, das Gehirn nimmt die Reize viel verstärkter und intensiver wahr und braucht auch viel länger, um sich von diesen Reizüberflutungen, die es in der heutigen Welt gibt, wieder zu erholen. Wenn wir uns das vor Augen halten, dann wird, glaube ich, schon deutlich, dass wir auch da genauer hinschauen dürfen, damit alle Kinder und insbesondere hochsensible Kinder sich auch in dieser lauten und schnellen Welt gut zurechtfinden, dass sie in einem sicheren Umfeld aufwachsen und somit auch selbstbewusst und selbstregulierend ihren Alltag bestreiten können. Und ja, was sind denn die Herausforderungen neben denen, von denen ich gerade gesprochen habe? Also diese ständige Reizüberflutung zum Beispiel in Form von Geräuschen oder von visuellen Reizen hat ja total zugenommen in der heutigen Welt. Und das sorgt dafür, dass unser Gehirn, selbst wenn wir nicht hochsensibel sind, schon in einer Dauerbelastung sich praktisch befindet. Und wenn wir da nicht gut dagegen ansteuern, dann können uns diese Reize wirklich auch auf Dauer krank machen. Und Kinder können diese Reize, die ja noch impulsgesteuert sind, können ja diese Reize nur ganz schwer ausblenden, beziehungsweise fehlt ihnen auch einfach noch die Fähigkeit, zum Beispiel mit Medien wirklich bewusst umzugehen. Und wenn wir überlegen, wie oft wir Erwachsenen eigentlich am Handy kleben oder einfach in den Fernseher schauen, dann dürfen Kinder uns selber dann gar nicht als Beispiel nehmen, sondern wir selber sollten bei uns anfangen und gucken, okay, wie viel Medienzeit habe ich eigentlich über den Tag verteilt? Was bin ich für ein Vorbild für meine Kinder oder die Kinder in meinem speziellen Umfeld? Noch dazu kommt, dass hochsensible Kinder ja auch ein ganz feines Gespür dafür haben, wie es Menschen um sie herum geht. Und wenn dann in einem Zuhause oder in einem Umfeld die Menschen nicht liebevoll miteinander umgehen, wenn ständig Streit herrscht, wenn Aggression und Wut vorherrschen, dann nehmen das Kinder ganz extrem wahr und hochsensible Kinder nochmal ganz speziell und intensiver. Und die Kinder versuchen dann wirklich auch, sich anzupassen, zu schlichten, eben weil sie ganz unbewusst nach dieser Ruhe und nach dieser Harmonie suchen, die ihr Nervensystem braucht. Und was kann dann passieren? Es kann passieren, dass die Kinder selbst sehr selbstkritisch werden, dass sie perfektionistisch werden und wir denken, oh, wo kommt denn das überhaupt her? Aber das ist einfach ein Versuch der Anpassung, um mit dieser überfordernden Welt, wo es jetzt nicht nur darum geht, dass eben zwischenmenschliche Herausforderungen herrschen, sondern eben auch diese Reize, von denen ich anfangs gesprochen habe, Übermann nehmen. Es ist ein Versuch, sich in dieser Welt irgendwie selbst zu regulieren und Kontrolle über das eigene Leben und Handeln zu erlangen. Und dann kann es natürlich auch sein, wenn diese Anpassung über zu lange Zeit passiert, wenn die Selbstkritik zu stark wird, wenn die Dinge nicht so klappen, wie die Kinder das wollen, dass sie dann auch richtig krasse Gefühlsausbrüche bekommen. Und das kann auch in einer Art Meltdown passieren, wenn einfach über zu lange Zeit zu viele Eindrücke auf die Kinder eingeprasselt sind, dann kann es passieren, dass es zu einem Meltdown kommt, dass die Kinder ganz plötzlich, vielleicht sogar in einer Situation, wo nur eine ganz kleine Kleinigkeit passiert ist oder wo wir selber denken, was war denn jetzt eigentlich, dass in so einem Moment die Kinder wirklich zusammenbrechen, dass sie anfangen zu weinen, zu schreien, um sich zu schlagen und wir sie nur ganz schwer wieder unter Kontrolle bekommen können. Und da als kleiner Tipp hilft wirklich nur, Situationen oder Emotionen auch zuzulassen, gerade auch Wut und Ärger und Enttäuschung Raum zu geben. Denn wenn Kinder versuchen, immer wieder ihre Gefühle und Emotionen zu unterdrücken, dann kann es eben wirklich sein, dass sie ganz plötzlich aus den Kindern herausbrechen. Und das passiert dann, wie gesagt, ganz oft in Situationen, in denen wir das gerade nicht gebrauchen können. Was auch auffällig ist bei hochsensiblen Kindern, ist, dass sie sehr, sehr, sehr empathisch und mitfühlend sind, gerade in Bezug auf ihr Umfeld, auf andere Kinder, auf die Eltern oder auf enge Bezugspersonen. Wenn sie merken, jemand geht's nicht gut, dann versuchen sie praktisch alles dafür, dass es dieser Person wieder besser geht. Und was Kinder aber lernen dürfen, ist, dass Mitleid nicht das gleiche ist wie Mitgefühl. Denn Mitleid macht uns auf Dauer krank und Mitgefühl ist ein Zustand, aus dem heraus wir anderen dann wirklich etwas Gutes tun können. Und da finde ich es ganz wichtig, frühzeitig anzusetzen und den Kindern schon zu zeigen, okay, Mitfühlen ist etwas sehr Wertvolles, auch empathisch zu sein, aber es ist auch wichtig, sich von dem Schmerz der anderen Person gut abzugrenzen, sodass wir dann auch wirklich in der Lage sind, die andere Person wirkungsvoll zu unterstützen und nicht selber in diesen Abwärtsstrudel mit hineingeraten. Und was ich im Gespräch mit hochsensiblen Menschen immer wieder feststelle, ist, dass sie ganz oft der, ich nenne es immer, der seelische Mülleimer für andere sind oder waren, bevor sie da ihre eigenen Grenzen ziehen konnten. Denn hochsensible Menschen oder auch Kinder sind sehr gute Zuhörer. Sie interessieren sich für ihr Gegenüber. Sie suchen nach Lösungen und, wie gesagt, wünschen sich einfach, dass es allen Menschen um sie herum gut geht. Und das hat auch einen Grund, denn nur dann, wenn um sie herum Ruhe und Zufriedenheit herrscht, dann ist das Nervensystem auch in der Lage, wirklich abzuschalten. Und wenn da irgendwie eine Daueranspannung ist oder jemand, dem es wirklich nicht gut geht, ist das natürlich dann eine große Herausforderung, gerade für hochsensible Kinder. Was auch auffällig ist, ist ganz oft, dass die Kinder ängstlicher erscheinen als neurotypische Kinder. Das liegt oft daran, dass die Sinnesreize viel stärker ausgeprägt sind, beziehungsweise unser Gehirn das viel stärker verarbeitet. Und was mir aufgefallen ist, ist, dass die meisten hochsensiblen Kinder und auch Erwachsene mit lauten Geräuschen Herausforderungen haben und gerade das Gehör, der Sinn zu sein scheint, der am stärksten da irgendwie betroffen ist, beziehungsweise der die stärksten Auswirkungen hat. Und dann ist es ganz klar, dass das Kind, was eben sehr geräuschempfindlich ist und vor lauten Geräuschen eben auch Angst hat, obwohl es sie vielleicht auch mit dem Gehirn erklären kann, dass sie dann auch insgesamt ängstlicher erscheinen. Und der Punkt, der mir eigentlich am, bevor ich dazu komme, noch ganz kurz was zum Thema Schlaf. Diese ganze Reizüberflutung kann auch dazu führen, dass der Schlaf viel unruhiger ist als bei neurotypischen Kindern, dass sie viel mehr Nähe suchen, dass sie viel mehr Sicherheit brauchen, dass sie vielleicht auch in Situationen, wo es herausfordernd wird, in Veränderungssituationen sehr anhänglich sind, sehr weinerlich sind, vielleicht zurückfallen auch in ältere Verhaltensmuster, wo man denkt so, oh, ich dachte, die Phase hat man überstanden. Also da ist es auch etwas, was sich im Schlaf dann eben auch widerspiegeln kann. Oder dass die Kinder auch öfter krank werden, dass sie vielleicht öfter mal Bauchweh haben oder auf stressige Situationen oder Veränderungen auch mit Krankheitssymptomen reagieren. Das ist etwas, was mir auch sehr aufgefallen ist. Und jetzt zu dem Thema, was mir eigentlich am wichtigsten ist. Ich hatte darüber auch schon in der letzten Folge gesprochen. Andersartigkeit führt bei Menschen erstmal dazu, dass sie eher vorsichtiger auf diese Menschen reagieren und dass es auch eher in eine ablehnende Handlung umschlagen kann, dass es dazu führen kann, dass Menschen oder auch Kinder, die eben irgendwie anders sind, anders wirken, ausgegrenzt werden, dass sie gemobbt werden Und wenn wir uns jetzt überlegen, dass etwa jedes fünfte Kind eben anders ist, und da geht es mir nicht nur um Hochsensibilität, sondern um Neurodivergenz allgemein, um ADHS, Autismus und alles, was dazwischen in den verschiedenen Spektren noch vorhanden ist. Diese Andersartigkeit, wir müssen das verstehen, dass es eben dazu führt, dass wir erstmal uns zurückhalten, dass wir denken, okay, die Person ist anders. Und früher war das so, dass Menschen, die anders sind, als Bedrohung wahrgenommen worden sind. Und da ist es ganz klar, dass man diesen Menschen dann auch mit einer gewissen Vorsicht begegnet, was dann natürlich auch zu einer richtigen Ausgrenzung oder zu Mobbing führen kann. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, der meiner Meinung nach in der heutigen Gesellschaft noch viel zu wenig Beachtung erhält. Grundsätzlich würde es schon helfen, wenn wir unsere Kinder damit aufwachsen lassen, dass Andersartigkeit etwas Normales ist, dass Menschen einfach unterschiedlich sind und dass alles seine Daseinsberechtigung hat und dass es da nicht um eine Bewertung geht, sondern dass man dieser anfänglichen Skepsis, den man Andersartigkeit erstmal ganz vom Natürlichen aus entgegenbringt, dass man das dann versucht wirklich zu relativieren und zu sagen, hey, ja, die Person sieht anders aus, die Person verhält sich anders, aber das gehört zum Menschen einfach mit dazu. Diese Andersartigkeiten, diese Vielfalt macht uns als Menschen aus und es ist etwas ganz Normales. Denn dieses Mobbing-Thema ist halt wirklich gerade in der Schule und auch später im Arbeitskontext, gerade in Bezug auf neurodivergente beziehungsweise auch hochsensible Menschen, dann ganz aktuelles Thema. Es gibt Studien, die besagen, dass zum Teil bis zu 20% der Kinder und Jugendlichen sich gemobbt fühlen in der Schule. Und man sollte das nicht abtun damit, dass Hänseleien ganz normal sind, sondern da dürfen wir genauer hinschauen und wirklich dafür sorgen, dass eine Akzeptanz untereinander da ist. Und es gibt auch Studien, die besagen, dass gerade hochsensible Kinder oder neurodivergente Kinder scheinbar oder vielleicht auch nachweisbar, ich weiß es gerade nicht mehr genau, vielleicht gibt es da auch schon neue Erkenntnisse, häufiger von Mobbing und Ausgrenzung betroffen sind. Genauso wie hochsensible und neurodivergente Menschen eher dazu tendieren, eine Depression zu bekommen, ein Burnout zu bekommen oder eben chronische Krankheiten oder Angstzustände zu bekommen, einfach weil wir eben so sind, wie wir sind, weil wir anders sind, weil unsere Gehirne einfach anders funktionieren. Und ja, das führt dann natürlich auch dazu, dass Kinder, die merken, dass sie ausgegrenzt werden, dass sie irgendwie anders sind und nicht in das Muster reinpassen, gerade auch in schulische Strukturen dann oder in Arbeitsstrukturen später bei der Ausbildung, dass sie auch anfangen, sich einfach auch sozial zurückzuziehen, dass es ihnen vielleicht auch schwerer fällt, Freundschaften zu schließen, weil sie eben nicht so ticken wie die Masse der anderen Kinder. Und da ist es ganz wichtig hinzuschauen, dass wir uns dessen auch bewusst sind, dass wir eben dann als Bezugspersonen, als Eltern, als Großeltern auch wirklich begleiten können, dass wir darüber Bescheid wissen, dass es solche Kinder gibt, dass es eben etwa 20% der Kinder betrifft, die eben von der Norm bzw. von der Masse abweichen und dass wir sie auch anders begleiten und fördern und unterstützen, sodass eben wirklich alle Kinder letztendlich ihren Platz und ihren Raum in unserer Welt finden, vor allem auch in der Schule, in der Arbeitswelt. Das zieht sich dann durch das ganze Leben durch und ich merke, dass wir gerade an einem Punkt sind, wo sich alles verändert. Und das gibt mir Hoffnung und mit meiner kleinen Serie Hochsensible Kinder möchte ich praktisch informieren. Ich möchte ein bisschen das Bewusstsein dafür schärfen, dass es das gibt und dass wir alle unseren Teil dazu beitragen können, dass es insbesondere diesen Kindern noch viel besser geht zukünftig in dieser Welt. Und in meiner nächsten Folge werde ich bisschen beleuchten, welche Chancen auch in hochsensiblen Persönlichkeitsmerkmalen stecken, dass die Kinder ganz besondere Talente auch haben, mit denen sie glänzen können. Und darauf aufbauend geht es dann natürlich darum, was kannst du speziell tun, wie kannst du hochsensible Kinder in deinem Umfeld oder in deiner Familie unterstützen. Und ich freue mich, wenn du diese Folge teilst, wenn du meinen Podcast empfiehlst an Menschen, die davon profitieren können. Ich habe auch Online-Kurse, ich habe Bücher. Also scheu dich nicht davor, auf dich auf meiner Webseite umzuschauen. Und du kannst mir auch gerne eine Nachricht schreiben, wenn du eine spezielle Frage hast oder ein spezielles Thema dazu, dass ich diese Frage dann auch in meinen nächsten Folgen beantworten kann. Bis dahin wünsche ich dir jedoch eine gute Zeit, bleib gesund, sorge gut für dich und vor allem auch für dein hochsensibles Kind. Bis bald. Das war der Hochsensibilitäts-Podcast von und mit mir, Christine Gluck. Ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat. Wenn ja, empfehle mich gern weiter und ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal.